Pavel Tausig ist ein Zeitzeuge des Holocaust. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er behütet und umsorgt in Bratislava. 1944 wurde er mit seinen Eltern nach Auschwitz-Birkenau deportiert und die Familie wurde getrennt. In den 50er und 60er Jahren war Tausig Journalist in der Tschechoslowakei. 1968 floh er vor dem Hintergrund des Prager Frühlings nach Deutschland und arbeitete für die Satirezeitungen Pardon und Titanic. Über seine Erlebnisse in den Konzentrationslagern wollte er lange Zeit nicht sprechen. Seit einigen Jahren tut er es doch, damit sich der Holocaust nicht wiederholt.
Ich bin 1933 geboren, hatte ein Kindermädchen. Wir hatten eine Köchin, zur großen Wäsche kam eine Wäscherin. Gelegentlich traf ich mich mit ähnlichen behüteten Kindern, wie ich es war. Dann saßen halt zwei Kinderfräulein im Zimmer und passten auf, damit wir uns nicht irgendwie schlecht benehmen. Die Sprache bei uns in der Familie war kompliziert. Der Vater hatte nie als Tscheche Slowakisch gelernt. Meine Mutter hatte ungarische Schulen. Mit dem Vater hat sie Deutsch gesprochen. Mein Kindermädchen war eine Sudetendeutsche. So ging es bis zum Jahr 38, als Österreich vom Hitler eingenommen wurde. Meine Eltern hatten einen Antrag auf Übersiedlung nach England gestellt. Anfang des Jahres 39 sind wir nach Prag gereist, um dort die Visa abzuholen. Es war allerdings der 15. März. An dem Tag marschierten die Deutschen in Prag ein. Wir sind also unverrichteter Dinge wieder zurück nach Bratislava. Meine Mutter hatte versucht, so schnell wie möglich etwas Slowakisch dazuzulernen, damit man sie nicht sofort als eine Jüdin entlarvt. Ich wurde gleich nach der Geburt 33 evangelisch getauft. Meine Eltern sind noch vor dem Zerfall der Republik konvertiert, vom jüdischen zum evangelischen Glauben. Und so gab es kein Problem bei meiner Einschulung. Ich ahnte also immer noch nichts. Bis zur dritten Klasse nehme ich an, eine neue Anordnung kam, dass die Kinder mit jüdischen Ahnen nicht mehr auf öffentliche Spielplätze dürfen. Als also die Eltern mir mit großer Sorgfalt erzählten, dass ich eigentlich jüdischer Herkunft bin und deswegen nicht mehr auf den Spielplatz darf, war das für mich etwas sehr Unfaires, weil ich hatte ja mit den Juden nichts zu tun und dachte mir, ja, wie komme ich dazu? Ich bin ja ein braves Kind und man erzählt mir ja immer, die schlechten Kinder werden bestraft, aber ich bemühe mich ja brav zu sein und die Eltern konnten ja auch nicht sagen, ja, ja, du warst aber trotzdem böse. Es wurde mir gesagt, ich muss auch weiterhin mich so benehmen wie bisher. Es würde nicht schaden, wenn ein judenfeindlicher Witz erzählt würde, etwas lauter lachen, auch wenn es mich stört, aber ich würde mich dann besser als Christ geben. Alle Kinder aus meiner Klasse haben sich ins Gymnasium gemeldet. Ich kam auf eine evangelische Schule mit einem sehr guten Lehrer, der mich sofort als ein normales Kind behandelt hatte, denn zuvor wurde ich selten aufgerufen und ich war zwar da, aber man hat mich nicht beachtet. Und dieser da war ganz normal zu mir. Ich hatte zum Beispiel den St. Nikolaus gespielt am 6. Dezember mit einem Mitschüler, der den Teufel spielte. Das alles endete am Ende des Schuljahres 44, da damals schon Bratislava öfters bombardiert wurde. sind viele Familien mit Kindern aufs Land gezogen. Meine Eltern hatten ein Haus in der Nähe von Pieszczany gefunden. Mich hatte man im Nachbardorf eingeschult. Der Hintergedanke dabei war, sollte es doch noch mal zu irgendwelchen Transporten oder Ähnlichem kommen, würde man entweder die Eltern fangen und ich würde frei bleiben, oder sie hätten, Gott bewahre, mich gefangen genommen und die Eltern wären frei geblieben. Also irgendwie schien es den Eltern sehr geschickt, dass wir nicht zusammen wohnen während der Woche. Ich kam immer nur zum Wochenende. Die Taufe hatte den riesigen Vorteil, dass unsere Familie eine sogenannte Ausnahme bekam. Das heißt, viele der jüdisch-feindlichen Gesetze galt zwar auch für uns, allerdings kamen wir nicht in die Transporte, die nach Auschwitz und ähnliche KZs fuhren, mit den heute bekannten Folgen. Da hofften meine Eltern, dass es dabei bleiben wird und wir das Ende des Krieges da auf dem Dorf erleben würden. Es wäre so gewesen, allerdings ist im August 1944 in der Mittelslowakei ein Aufstand aufgebrochen. Die Regierung hatte sich an Hitler gewandt mit der Bitte um Hilfe. Der hatte SS-Einheiten geschickt und diese hatten den Aufstand, der heute der slowakische Nationalaufstand offiziell heißt, in 2 Monaten niedergeschlagen. In dem Zusammenhang wurden alle Sammellager für Staatsfeinde, sprich Juden, wieder eröffnet und alle die Ausnahmen verloren ihre Gültigkeit. Das heißt, die slowakische SS, das war die sogenannte Linka Garde, hatte die Juden, die noch da waren, verhaftet und über ein Sammellager in der Slowakei nach Auschwitz geschickt. Bei uns war es der Fall am 28. Oktober 1944. Es war ein Donnerstag und eigentlich hätte ich im Nachbarsdorf sein sollen, aber zu der Zeit bekamen die Kinder aus Familien der Landwirte frei, um bei der Ernte zu helfen. Und ich habe es genutzt und bin zu meinen Eltern, so dass ich dabei war, als beim Abendessen wir überrascht wurden, unangenehm. Die Linka-Gardisten wollten unsere Ausweise sehen. Nachdem wir die Ausweise gezeigt hatten, also ich meinen Schülerausweis, die Erwachsenen ihre Personalausweise, wurden sie zerrissen. Juden. Und damit war das Schicksal besiegelt. Wir sind zum Bahnhof marschiert, der nicht sehr weit weg war. Unterwegs versuchte die Mutter, mit den Leuten zu sprechen, ob sie nicht wenigstens mich und die Mutter mit dem Kleinkind laufen lassen könnten, aber das war nicht drin. Ich habe dann später nach dem Krieg gehört, dass sie nochmals, nachdem sie uns abgeliefert haben, in einem Sammellager zurückgekehrt haben und haben da geplündert, also mitgenommen, was sie brauchen konnten. Ich hatte eigentlich keine Angst. Ich war ja mit den Eltern und die hatten versucht, vor mir die Helden zu spielen. Also keine Angst, wird schon gut werden. Es wurde ein neuer Transport Richtung Auschwitz zusammengestellt und es dauerte nicht lange und wir saßen in den Viehwaggons und hatten eine Henkersmahlzeit bekommen. Es waren Äpfel dabei. Das war das letzte halbwegs normale Essen, was ich dann für die nächsten etwa 8 Monate essen durfte. Wir sind also etwa 2 Tage, 2 Nächte, aber das weiß ich nicht genau, nach Auschwitz gefahren. Als wir in Auschwitz ankamen, war es genauso, wie man es in den Spielfilmen sieht. Also SS, Gebrülle, polnische Befehle, denn Hilfschargen waren oft arische, polnische Gefangene, die sehr eifrig ihre Funktionen ausübten, damit man sie nicht gelegentlich, deswegen erschießt. Also es war ein Gebrüll, schneller, schneller, aussteigen und Fünferreihen. War nicht schön, aber immer noch die Eltern dabei. Also wir marschierten dann alle ohne eine Selektion direkt in die Baracken. Wir wussten nicht, welches Wunder es war, dass wir nicht selektiert wurden. Also aus Angst vor der Roten Armee, die schon ziemlich schnell an das Lager rankam, hatte Himmler etwa 2-3 Tage vor unserer Ankunft seinen SS-Männern die Order gegeben, die Krematorien, in denen die Gaskammern waren, zu sprengen. Man konnte uns also nicht vergasen. So blieben wir zusammen, einige Tage sogar in einer Baracke. Es gab dann eine Order plötzlich, dass die Männer über 14 antreten sollen. Die werden jetzt anderswohin gebracht, um zu arbeiten. Es hieß, dass es günstig ist, sich als, obwohl Kind, sich doch als Erwachsener zu melden, denn man hat als Arbeitsfähiger höhere Chance zu überleben als ein Kind, welches schließlich nichts fürs Dritte Reich leistet, sondern nur isst. So hatten mich die Eltern als 14-Jährigen gemeldet. Wir Männer wurden dann also tätowiert. Damit hatten wir schon ein bisschen besseres Gefühl, muss ich gestehen, denn wir sagten uns, wenn man sich die Mühe macht, uns zu tätowieren, dann will man uns ja nicht morgen umbringen. Das ist doch Quatsch. Als ich herausstellte, dass viele Kinder da sind, die nicht die Schaufel heben können, also dass sie genauso gemogelt hatten, dass ich nicht der Einzige war. Man hat uns ausgesondert und in eine Baracke gebracht, wo schon viele Jungs aus allen Ländern, die Hitler erobert hatte in Europa. So lief es in Auschwitz, bis sich plötzlich herumsprach, dass das Lager evakuiert wird. Es hieß sogar, dass die Jungs wählen dürfen, wer bleiben will und der marschieren will. Aber es wurde gleich dazu gesagt von den Klügeren, die schon längere Zeit da waren und Erfahrung sammeln konnten, dass es günstiger ist zu gehen, denn es gab es noch nie in der Geschichte, dass die SS das Lager verlassen hatte, ohne zuvor alle Häftlinge zu erschießen, denn wer hätte es schon gern von ihnen, dass sie in diesem Zustand den Russen in die Hände fallen und alles erzählen können? Ich habe mich für den Marsch entschlossen. Dann bekamen wir zuerst ein Laib Brot und ein Würfel Margarine. Das war die Verpflegung. Und sind angetreten in Fünferreihen nachts. Es war also stockdunkel. Und wir sind losmarschiert. Ich hatte allerdings fremde Schuhe, die im Lager keine Schwierigkeiten bereitet haben, aber beim Marschieren zeigte sich, dass der rechte Schuh oberhalb der Ferse drückt und das war dann immer schlimmer, bis ich da so eine richtige Delle hatte. Neben uns gingen SS-Leute, so alle 20, 30 Meter einer, auf jeder Seite der Fünferreihe. Und wer nicht mehr gehen konnte oder sich in die Schuhsenkel zubinden wollte oder gestolpert ist über jemanden, der eben zusammenbrach und auch auf dem Boden lag, der wurde erschossen. Selbstverständlich konnte ich nicht Schritt halten mit den Erwachsenen. Ich blieb immer mehr zurück und ja, es gab auch Momente, wo ich mir sagte, also wenn es wieder losgeht, da weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wir sind dann auf einen Bauernhof dirigiert worden, wo wir draußen im Schnee einfach schliefen. In der Nacht hat man mir das Brot geklaut, also ich hatte nur die Margarine. Am nächsten Tag ging es weiter. Einmal, als mich eine Fünferreihe von Erwachsenen wieder überholte, merkten die, dass es mit mir nicht gut aussieht. Da hatten die mich an den Händen genommen und so wie die Kinder bei Engelchen, Engelchen fliegt, immer nach vorne geworfen. Und das wiederholten sie mehrere Male, bis ich eigentlich mich ausgeruht habe. Und so habe ich es dann wieder zur weiteren Übernachtung geschafft, bis wir an einem Bahnhof landeten, wo wir in offene Waggons getrieben worden sind. Das war Ende Januar. Ja. Eins weiß ich, dass es über Mährisch-Ostrau und Wien ging. Und nach Wien dauerte es dann nicht mehr sehr lange. Und es ist aussteigen, aussteigen und schneller, schneller. Plötzlich war es sehr eilig. Dann mussten wir hoch auf einen Berg, wo eine Festung war, und das war das KZ Mauthausen. Als wir ankamen, waren wir nicht die einzigen aus Osteuropa, die aus den dortigen KZs evakuiert waren. Damit war Mauthausen überfüllt. Man hat uns rausgeholt und nach Melk gebracht. Melk war ein Sonderlager von Mauthausen, wo die erwachsenen Häftlinge in einen Felsen ein Loch buddelten, wo die Kriegsmaschinerie ihre Fabriken umsiedeln wollte. Wir Kinder, Jungs, wurden zu einem Kartoffelschälerkommando zusammengetan. Nur waren die Kartoffeln selbstverständlich faul und gefroren, tiefgefroren schon. Und wir hatten keine Messer, denn Messer sind ja Waffe. Ein Häftling durfte ja keine Waffe haben, also waren es Blechstückchen, die am einem Ende mit einem Lappen umbunden waren. Wir saßen in Gruppen zu viert an einem großen Eimer und schälten, und es wurde gezählt, welche Gruppe wie viele Eimer in einen großen Bottich brachte und zurückkam und vom Neuen schälte. Tag für Tag. Aber plötzlich kam die Order, alles anziehen. Wir haben uns wieder aufstellen müssen und fuhren mit dem Zug zurück nach Mauthausen. Dort war es inzwischen so überfüllt, dass unser Aufenthalt im Januar dagegen ein Märchen war. Man hatte Zirkuszelte aufgebaut auf einem Hang, wo noch Platz war. Und die Juden mussten vortreten und wurden in diese riesigen Zirkuszelte gebracht. Da es auf einem Hang war und es regnete, floss das Regenwasser unter unseren Körpern durch und auf der anderen Seite raus. Da lagen wir einer neben dem anderen am Boden und hatten schon schrecklichen Hunger. Wir hatten uns schon vorgestellt, dass man uns verhungern lässt, aber auch das war noch zu einfach. Zuerst mussten wir in ein weiteres Nebenlager westlich liegendes marschieren, hinter der Ortschaft Gunskirchen. Ich erinnere mich an eine Übernachtung auf einer Wiese, wo wir alle Gras gegessen hatten, sonst gab es nichts. Und wir landeten also in dem unfertigen Lager in einem tiefen Wald, in den Baracken, die so überfüllt waren, und es regnete ständig, dass ich also froh war, dass ich noch reinkam. Und wir hatten uns so schmal und klein gemacht, wie es nur ging, damit möglichst viele vom Regen geschützt in die Baracke reinkamen. Und es tröpfelte von oben und wir saßen da. So vergingen irgendwie Tage. Einmal war ich draußen, da war ich sehr durstig. Es gab nur einen großen, wie ein Fass im Boden eingebuddelt, wo man Wasser schöpfen konnte. Ich wollte in die Hände mir etwas Wasser nehmen. Als ich reinguckte, lag unten eine ertrunkene Frau. Also habe ich es gelassen und habe nicht getrunken. Ich glaube, ich war auch nicht mehr bei Sinnen oder nicht die ganze Zeit. Zeit bei Sinnen. Ich war schon so halb weg. Und plötzlich hörte ich am 4. Mai einige Töne, die ich bis dahin nicht hörte, und zwar eher erfreuliche. Wer jubelt denn hier? Und bin raus und sah, dass alles in eine Richtung ging oder schleppte sich. Der Grund war ein Jeep, der erste Jeep der US Army, der das Lager erreicht hatte. Der Jeep war Vorhut einer Einheit, die keine Ahnung von dem Lager hatte. Naja, und die benachrichtigten dann die Einheit: Wir sind auf eine komische Geschichte gestoßen. Da laufen Leichen in komischen Gewändern, gestreiften. Die wussten von diesen Dingen nichts und hatten kein KZ vorher gesehen. Und jetzt war die Begeisterung der Befreiten riesig. Die hatten sich ihnen um den Hals geworfen und wollten was zum Essen. Und die Soldaten hatten, die zwei hatten ihnen gegeben, was sie so hatten, die Ration und die Sonderration und so. Einige haben es geschluckt und sind an der Stelle gestorben, weil sie es nicht gewohnt waren, irgendein fleischiges Ding plötzlich in sich reinzuschaufeln. Wir sind von dort aus am nächsten oder übernächsten Tag Richtung Osten gegangen. Wo man hinschaute, waren unsere Mithäftlinge, die alle Richtung Osten gingen. Und dann ist bei uns ein Jeep stehen geblieben. Wir waren schon ein bisschen eine außergewöhnliche Gruppe, denn es waren lauter Kinder. Und die im Jeep waren wohl Pressefotografen. Die hatten uns in eine Gruppe zusammengestellt und uns fotografiert. Dafür bekamen wir Zigaretten. Sie fragten, ob uns geholfen wäre, wenn wir einen Lastwagen bekämen. Und selbstverständlich, also haben sie irgendwo angerufen. Und tatsächlich war da plötzlich ein Lastwagen, der uns in die nächste Sammelstelle für befreite KZ-Häftlinge eingerichtet war. Es war der Flughafen der deutschen Luftwaffe, der neben der Stadt Linz lag. Auf dem Flughafen waren wir zuerst mit den Jungs in einem Zimmer. Da ich aber schreckliche Bauchschmerzen hatte, hatten sie einen Arzt gerufen. Es war ein Ungar auch, der ehemalige Häftling war, hat mich untersucht und sagte dann in Deutsch: todeskrank. Das war keine schöne Nachricht. Auf jeden Fall dachte ich mir, wäre sehr hässlich, wenn ich jetzt in der Freiheit umkommen sollte. Aber man hat mich in das Krankenhaus in diesem Flughafen gebracht, wo ich dann gerönt wurde, auch mich über die Schmerzen, die von dem kaputten Schuh stammten, beschwert habe. Also meinten die Ärzte, die amerikanischen, dass es auch eine Knochen-TBC ist. Mit diesen beiden Krankheiten bin ich auf Umwegen über Prag nach 2 Monaten per Zug nach Bratislava gekommen, wobei ich unterwegs schon erfahren hatte, dass beide meine Eltern überlebt haben. Nicht viel mehr, aber dass sie in Bratislava sind, das wusste ich.
Das war die erlebte Geschichte des Journalisten und Auschwitz-Zeitzeugen Pavel Tausig. Unsere Autorin Regine Hauch hat sie aufgezeichnet, unterstützt von Robert Kuhn. Nächste Woche lernen Sie an dieser Stelle den Liedermacher Frank Bayer kennen. Erlebte Geschichten, dienstags 20.04 Uhr auf WDR 5.
WDR 5.